Ein Wort über die Sünde der Verzagtheit von Ernst Modersohn. Unter dem Wacholder oder Ginsterbusch. Das hatte die Königin Isabel sehr geschickt gemacht, dass sie nur einen Drohbrief an den Propheten Elia sandte. Sie hätte ja auch gleich einen Meuchelmörder schicken können. Aber das wagte sie dem Propheten gegenüber offenbar nicht. Sie fürchtete, dass es einen Volksaufstand geben würde, wenn das Volk das erführe. Nach dem Tag auf dem Karmel würde das Volk gewiss für den Propheten Partei ergreifen. Sie wollte ihn nicht beseitigen, der Prophet sollte sich selbst ausschalten. Und sie hatte richtig gerechnet. Da der Prophet das sah, was Isabel da geschrieben, da floh er. In eiliger Flucht ging er bis an die äußerste Grenze des Landes Juda, bis nach Beerseba. Dann ging es noch eine Tagereise in die Wüste hinein. Dort warf er sich unter den Wacholder und bat, dass seine Seele stürbe. Es ist genug, so nimm nun her meine Seele. Tiefe Verzagtheit hat sich seiner Seele bemächtigt und der Teufel hat sein Spiel gewonnen. Auf alle mögliche Art und Weise versucht es der Feind, ein Kind Gottes zu Fall zu bringen. Sollte er da den Elia verschonen, der eine solche Gefahr für ihn und für sein Reich bedeutete? Er weiß, wie er einen jeden zu behandeln hat. Wenn einer auf seine eigene Kraft vertraut, dann versucht er ihn damit, dass er ihn eingebildet und hochmütig macht, dass er meint, was bin ich doch für ein Mensch? Alles, was ich anfasse, gelingt und glückt. Es hätte nahegelegen, dass der Feind den Propheten auf diese Weise versucht hätte. Grund genug wäre ja vorhanden gewesen. Wenn er jetzt gedacht oder gesagt hätte, zu mir hat sich Gott mit Feuer vom Himmel bekannt, dann könnten wir das ja auch verstehen. Aber nein, mit der Versuchung zum Hochmut kommt der Teufel dem Elia nicht. Er weiß, dass er ihn damit nicht zu Fall bringen kann. Er weiß, einer der Grundzüge im Wesen des Elia ist seine Demut. Wie demütig hat er nach dem Sieg auf dem Karmel auf dem Angesicht gelegen. Wie demütig hat er dem König geringe Lakaiendienste getan, als er als Läufer vor seinem Wagen herlief. Mit der Versuchung zur Überhebung kommt er dem Propheten nicht. Demütige Leute versucht er damit, dass er sich verzagt macht. Und das gelingt ihm. Ja, ist denn Verzagtheit so schlimm? Es sind Jahre her, da traf ich einmal mit einer lieben Schwester zusammen, die ich längere Zeit nicht gesehen hatte. Ich fragte sie, wie es ihr gehe. Sie antwortete, dass es ihr gut gehe, nur sei sie manchmal so verzagt. Nun erwartete sie offenbar von mir ein tröstendes und mitleidiges Wort. Stattdessen fragte ich sie, wissen Sie, wo die Verzagten hinkommen? Die Verzagten kommen in den Pfuhl, der mit Feuer und Schwefel brennt. Das steht in Offenbarung 21,8. Na, sie erschrak nicht wenig. Aber nachher bekannte sie mir, dass ihr diese Lektion sehr heilsam gewesen sei. Und viele tun so, als ob Verzagtheit eine Art von Demut wäre. Sie rechnen es sich gar nicht als Sünde an, wenn sie sich der Verzagtheit hingeben und sich unter den Ginsterstrauch werfen. Und da tut es Not, dass wir einmal darüber nachdenken, was es mit der Verzagtheit eigentlich ist. Es muss doch etwas sehr Schlimmes sein, wenn es heißen kann, dass die Verzagten in den Feuersee kommen, wenn die Verzagten ausgeschlossen sind vom Himmel und von seiner Herrlichkeit. Ja, was ist denn Verzagtheit? Die erste Antwort, die ich darauf zu geben habe, lautet, Verzagtheit ist Undankbarkeit gegen die bisherige Führung Gottes. Zum anderen, Verzagtheit ist Unglaube dem gegenwärtigen Gott gegenüber. Und endlich im Blick auf die Zukunft ist Verzagtheit Misstrauen. Zum ersten, Verzagtheit ist Undankbarkeit. Wenn Elia zurückblickte, muss er sich nicht sagen, dass Gott ihn wunderbar geführt habe? Da rief Gott den Bauernsohn aus den Bergen Gileads und stellte ihn vor den König Ahab. Und das Wort des einfachen Mannes hatte eine solche Macht und Wucht, dass der König nichts gegen ihn zu unternehmen wagte. Und dann schickte ihn Gott an den Kriet. Jeden Tag kamen die Raben, um ihn zu versorgen. Jeder Tag ein Tag der Wunder. Und dann ging er nach Zarpat, zu der armen Witwe. Und das Mehl im Kad wurde nicht verzehrt und dem Ölkrug mangelte nichts 3 Jahre lang. Jeder Tag ein Tag der Wunder. Und als der Sohn der Wirtin gestorben war, weckte Elia ihn auf, im Namen Gottes. Was für ein Wunder! Und dann der Tag auf dem Karmel, an dem Feuer kam auf Elias Gebet, auf dem der ersehnte Regen niederströmte auf das Prophetengebet. Wie war sein ganzes Leben eine Kette von Wundern Gottes? Und all das denkt er mit keinem Gedanken. Die Verzagtheit, die ist vergesslich. Sie streicht alles aus, was man bisher erlebt hat im Umgang mit dem Herrn. Alle Gnadenerweisungen Gottes sind wie ausgelöscht. Ja, Verzagtheit ist Undankbarkeit gegen die bisherigen Führungen Gottes. Und da sitzt ein Jona in seiner Laube vor der Stadt Ninive. Seine Rizinusstaude ist vertrocknet, die ihm so schönen Schatten geboten hat. Was sagt er? Ich will lieber tot sein als leben. Wer sagt das? Jona. Was hat dieser Mann erlebt von den Wundern Gottes? Wie hat Gott ihn bewahrt im Bauch des Meerungeheuers? Und wie hat er ihn wunderbar errettet? Und was für eine Erweckung hat er dann angesehen? Und dieser Mann sitzt da und wünscht sich den Tod, weil seine Rizinusstaude vertrocknet ist? Ja, was für eine Undankbarkeit. Und wir? Oh, was hat Gott alles für und an uns getan? So lieb hatte er uns, dass er uns seinen eingeborenen Sohn gab. In Gethsemane und auf Golgatha können wir sehen, wie lieb Gott uns hatte. So lieb, dass er seinen Sohn in die Schmerzen und Qualen des Leibes und der Seele hingab, um uns zu erretten. Und wie teuer sind wir unserem Gott geworden. Wie sauer sind wir unserem Heiland geworden. Was für ein Opfer war das, das unser Gott für uns brachte, das Jesus brachte, um unsertwillen. Aber daran denkt die Verzagtheit nicht. Das ist alles wie ausgelöscht. Und was hat Gott an uns getan? Wie ist er uns nachgegangen auf unseren Irrwegen? Wie hat er sich immer wieder um uns bemüht, um uns herumzulieben und herauszulieben aus Welt und Sünde? Und wie ist unsere Vergangenheit ein Beweis der Treue und der Liebe und der Geduld Gottes? Aber an das alles denkt die Verzagtheit nicht. Das ist alles versunken und vergessen. Und wie hat der Herr von unserer Bekehrung an sich uns offenbart? Wie treu hat er für uns gesorgt? Wie hat er uns getragen, gehegt, gepflegt in täglicher Fürsorge und Treue? Aber an das alles denkt die Verzagtheit mit keinem Gedanken. Wir sind errettet von der Obrigkeit der Finsternis. Wir sind erkauft mit dem Blut Jesu Christi zu Gottes Eigentum, aber an das alles denkt die Verzagtheit mit keinem Gedanken. Oh, wenn wir einmal anfangen, das durchzudenken, was uns Gott in unserem Leben Gutes und Großes getan hat, dann geht es bei uns nach dem Wort, wenn ich Gott wollte Dank für alles Gute sagen, mir bliebe keine Zeit, noch über Leid zu klagen. Ja? Das ist ganz gewiss. Dann wäre es aus mit der Verzagtheit, wenn wir anfingen zu denken und zu danken. Und darum sage ich, Verzagtheit ist Undankbarkeit der bisherigen Führung Gottes gegenüber. Es gibt ein schönes Lied, das redet von einem ausgezeichneten Mittel gegen die Verzagtheit. Und das heißt, wenn du in des Lebens Stürmen bist verzagt, und dein Herz voll Sorge mutlos bangt und klagt, zähl die vielen Gnadengaben, denk daran, und du wirst dich wundern, was dir Gott getan. Haben wir Ursache, verzagt zu sein? Hat Gott uns nicht bewiesen, dass wir Gegenstände seiner Liebe sind? So teuer, dass er seinen Sohn für uns dahingegeben hat? Und haben wir nicht die Zusage, dass der Herr das angefangene Werk in unserer Seele vollenden will und wird? Hat das Gott um uns verdient, dass wir uns unter den Wacholder werfen und verzagen? Und wenn die Zeit noch so ernst und schwer wird, der Rückblick in unsere Vergangenheit sollte unser Herz zum Loben und Danken stimmen. In wie viel Not hat nicht der gnädige Gott über uns Flügel gebreitet? Hast du nicht auch schon manchmal unter dem Wacholder gelegen und so ein lebensmüdes Gebet getan wie Elia? Es ist genug, so nimm nun Herr meine Seele. Ja, hat das dein Gott um dich verdient? Ist das dein Dank für alle seine Gnadenerweisungen und Liebesoffenbarungen? Und wenn dich der Feind damit versuchen und zu Fall bringen will, dass er im Blick auf die schwere und teure Zeit dich verzagt machen will, dann zähl die Gnadengaben, die dir Gott gegeben hat. Dann denk an das Gute, das du erfahren und empfangen hast. Und es ist aus mit der Verzagtheit. Kind Gottes, schäm dich, wenn du der Verzagtheit Raum gibst. Lass es dir heute mit großem Ernst sagen, Verzagtheit ist Undankbarkeit. Und nicht wahr? Undankbar willst du doch nicht sein. Die Verzagtheit vergisst alle Gnade und Güte Gottes. Die Dankbarkeit, die rühmt alle Gnadenerweisungen Gottes. Und darum ist die Verzagtheit Undankbarkeit. Und darum ist Verzagtheit Sünde gegen den gütigen und gnädigen Gott. Und darum schließt die Verzagtheit aus vom himmlischen Jerusalem. Zum Zweiten, Verzagtheit ist Unglaube dem gegenwärtigen Gott gegenüber. Wer sich der Verzagtheit hingibt, der schaltet Gott ganz aus seiner Rechnung aus. Für den ist Gott gar nicht mehr da. Jedenfalls nicht als ein lebendiger und allmächtiger Gott. Und so macht es hier der Prophet Elia. Er liegt in der Wüste unter dem Wacholder und wünscht sich den Tod. Er sieht nur auf die Königin Isabel. Es hätte alles so schön werden können, wenn nur Isabel nicht wäre. Wie herrlich war der Tag auf dem Karmel, wie hoffnungsvoll fing die Reformation Israels an. Aber die Königin hat alles verdorben. Warum hat Gott das zugelassen? Warum trat er der Isabel nicht entgegen? Merkst du, dass Verzagtheit Unglaube ist? Wenn Gott Macht hatte über den König Ahab, dann hätte er auch Macht gehabt über die Königin Isabel. Aber Elia hat ja gar nicht abgewartet, was Gott tun würde. Er ist einfach geflohen. Und nun macht der Gott Vorwürfe. Sehr mit Unrecht. Wäre er ruhig in Jezreel geblieben, hätte er gesagt, Herr, du hast mir den Sieg über Ahab gegeben. Du kannst mir auch den Sieg über Isabel geben. Was gilt's? Gott wäre auf den Plan getreten. Der mit Ahab fertig werden konnte, der konnte doch auch mit Isabel fertig werden. Aber nein, die Verzagtheit rechnet nicht mit Gott. Die Verzagtheit streicht Gott aus. Und die Verzagtheit ist Unglaube. Im Leben Luthers hat es öfter Zeiten gegeben, wo er sehr drunter lag, wo er kein Durchkommen mehr sah, wo er die Sache des Evangeliums schier verloren wähnte vor all der Feindschaft ringsum. Einmal dauerte diese Schwermutsperiode längere Zeit. Aller Zuspruch war umsonst. Er war und blieb bedrückt. Da verfiel seine treue Käthe auf einen guten Gedanken. Als Luther in diesen Schwermutstagen einmal nach Hause kam, da empfing sie ihn an der Tür, ganz schwarz gekleidet wie eine Witwe, mit einem ganz betrübten und bekümmerten Gesicht. »Was ist geschehen?« fragte Luther sie angstvoll. »Ach, etwas sehr Schmerzliches, etwas ganz Trauriges«, antwortete sie. »Ja, was denn?« drängte er. »Ja, denk dir nur, der liebe Herrgott ist gestorben. Darum bin ich so traurig.« Und da fing Luther an zu lachen. Und mit einem Mal brach die Sonne wieder durchs Gewölk. Und er war wieder froh. Er hatte den Blick wieder gewonnen auf den Herrn, den lebendigen und allmächtigen Gott. Und es gibt ein schönes Lied von Gellert, »Jesus lebt, mit ihm auch ich.« Und darin heißt ein Vers, »Jesus lebt. Wer nun verzagt, lästert ihn und Gottes Ehre. Was ist also Verzagtheit nach diesen Worten? Gotteslästerung. Und man tut so, als ob es keinen Gott im Himmel gäbe. Und das ist eine Lästerung Gottes. Hat das Gott um uns verdient? Hat er uns nicht genug Beweise davon gegeben, dass er ein lebendiger Gott ist? Und wenn du vom Feind versucht wirst, verzagt zu werden, dann schreib dir es einmal auf und häng's an deine Wand. Verzagtheit ist Gotteslästerung, dass du dich hütest vor solcher Sünde. Und natürlich, wer nicht mit Gott rechnet, wer Gott ausschaltet, der tut auch keine Arbeit für den Herrn. Der verliert und vergeudet sein Leben in nutzlosen Klagen. Wie nötig wäre nun der Prophet Elia in Israel gewesen? Wie wartete alles Volk auf das, was nun kommen würde? Und es kam nichts, denn der Reformator war geflohen. Da wartete die Arbeit, große, gesegnete Arbeit. Aber der Arbeiter fehlte. Der lag in der Wüste und am Wacholder und wünschte sich den Tod. Ja, wer nicht mit Gott rechnet, der verliert nutzlos sein Leben, der vergeudet in törichten Klagen die Zeit. Und ach, was war Elia doch für ein Beter gewesen. Er hat ein Gebet getan und Gott hat den Himmel verschlossen. Und 3,5 Jahre ist kein Tau und kein Regen gekommen auf das Gebet dieses Mannes hin. Und dann hat Elia gebetet und es ist Feuer vom Himmel gefallen und hat das Opfer verzehrt. Und dann hat Elia gebetet und Gott hat Regen gegeben. Was für ein Vorbild des Gebets war dieser Mann. Und jetzt betet er, es ist genug, so nimm nun Herr meine Seele. Ich bin nicht besser als meine Väter. Ja, was für ein Gebet. Zum Schämen. Er hat keine Hoffnung mehr für die Zukunft. Er erwartet nichts mehr für sein Volk. Er möchte sterben. Aber dann wäre alles gut. Er rechnet nicht mit Gott. Er hat in dieser Stunde keinen Glauben an Gott. Wie oft, wenn Luther solche Anwandlungen hatte, schrieb er sich's auf den Tisch. Wie weit er lebt, um sich wieder und wieder daran zu erinnern, wenn ich's auch nicht sehe im Augenblick. Er lebt dennoch und das hilft gegen die Verzagtheit. Es ist mir ein so wichtiges Wort geworden, das der Autor im 12. Kapitel des Hebräerbriefs schreibt. Lasset uns wörtlich hinwegsehen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens. Weg von der Isabel, weg von den Schwierigkeiten oder den Gefahren unserer Lage, weg von allem, worauf der Feind unser Augenmerk richten möchte, um uns verzagt und mutlos zu machen. Wie viel schauen auf den Feind, wie viel auf die schweren Verhältnisse, auf die drohende Zukunft oder was es auch sein mag. Und wenn man auf all das schaut, was der Feind uns zeigt, dann wird man verzagt. Dann hat der Teufel gewonnen. Wir haben Gott verunehrt. Unverleugnet in der Praxis des Lebens. Ach, wie viel ungläubige Gläubige gibt es doch, die in entscheidenden Augenblicken nicht an Gott denken und mit Gott rechnen, sondern die auf den Feind blicken und sich verzagt machen lassen. Wir wollen es uns doch einmal gesagt sein lassen. Verzagtheit ist Gotteslästerung. Und wie sprach Luther, als man ihm abriet, nach Worms zu gehen? Er sagte, und wenn so viel Teufel zu Worms wären wie Ziegel auf den Dächern, ich ginge doch hinein. So spricht der Glaube. Der Glaube blickt nicht auf den Feind und auf die Schwierigkeiten und Gefahren. Der Glaube blickt auf den Herrn. Der Glaube rechnet mit Gott. Und das tut die Verzagtheit nicht. Und darum ist Verzagtheit Unglaube. Und darum ist Verzagtheit Sünde. Und darum schließt die Verzagtheit vom Himmel aus. Vielleicht hast du dir das noch nie so recht klar gemacht. Dann tu es heute einmal, damit es dem Feind nicht wieder gelingt, dich verzagt zu machen. Damit du, wenn er dich wieder mutlos machen und unter den Wacholder bringen will, den Blick gläubig und getrost auf den Herrn richtest und sagst, ich vertraue dir, Herr Jesu, ich vertraue dir allein. In dir wohnt der Gnadenfülle, da kann ich selig sein. nicht verzagen, als ob's keinen Gott gäbe oder als ob Gott keine Macht hätte, zu helfen, sondern vertrauen, auch in dunkler und schwerer Zeit, in dem Bewusstsein, es gibt keine Lage im Leben, der Gott nicht gewachsen wäre. Was willst du tun? Durch Vertrauen kannst du Gott ehren, durch Verzagen verunehrst du ihn. Und wenn du verzagst, hohnlacht der Teufel. Und wenn du vertraust, freut sich der Herr. Gott helfe uns, dass wir es lernen, auch in schwerer und trüber Zeit alle Wege zu sagen, ich vertraue dir, Jahweh. Denn Verzagtheit ist Unglaube und Unglaube ist Sünde und schließt vom Himmel aus in Zeit und Ewigkeit. Zum Dritten, Verzagtsein ist im Blick auf die Zukunft Misstrauen. Von diesem letzten Punkt haben wir noch zu reden. Warum will Elia sterben? Weil er sich von der Zukunft nichts mehr verspricht. Er erwartet nichts mehr, weder für sich noch für sein Volk. Er gibt Gott mit den Worten seines armseligen Gebets ein trauriges Misstrauensvotum. Ich will lieber sterben, denn vor der Wut der Königin Isabel wirst du mich ja doch nicht schützen. Was soll ich noch leben? Zu einer Reformation in Israel wird es ja doch nicht kommen. Ja, was für eine Torheit, was für eine Sünde. Gott soll nicht imstande sein, ihn vor Isabel zu schützen? Hat er ihn denn nicht vor Ahab beschützt? Es soll keine Reformation in Israel zustande kommen? Ja, warum denn nicht? Was für ein törichter, sündhafter Gedanke, als ob Gottes Macht in der Zukunft versagen würde. Gott zu misstrauen, ist das nicht Sünde? Ich weiß von einer Frau, die einem Prediger ihr Leid klagte und ihm sagte, wie schwer sie es habe. Ihre Verhältnisse seien derart, dass gar kein Durchkommen mehr sei. Er ermunterte sie, Gott zu vertrauen. Er werde schon einen Weg für sie haben. Aber sie erklärte, aus dieser Schwierigkeit gebe es keinen Weg. Alles sei ganz aussichtslos und ganz hoffnungslos. Alle seine Versuche, ihr klarzumachen, dass Gott auch ihren Schwierigkeiten gewachsen sei, scheiterten. Sie blieb dabei. Ihre Schwierigkeiten seien zu groß. Endlich sagte er, dass viele Reden hat keinen Zweck. Wir wollen darüber beten. Bitte sprechen Sie mir einmal nach. Lieber Herr Jesu, ich danke dir, dass du mich in der Vergangenheit so treu geführt hast. Ich würde dir gerne auch meine Zukunft anvertrauen, aber leider sind meine Schwierigkeiten zu groß. Denen bist du leider nicht gewachsen. Ich wollte, Herr Jesu, du wärst es. Aber dies ist ein so hoffnungsloser und verzweifelter Fall, dass deine Gnade nicht damit fertig werden kann. Der Prediger hielt inne. Warum beten Sie mir das denn nicht nach? Ja, wie kann ich denn so etwas sagen? Das wäre doch Lästerung. So? Das wäre Lästerung? Glauben Sie, dass das weniger Lästerung ist, wenn Sie so zu mir sprechen, als wenn Sie so zum Herrn sprechen? Da fiel es ihr ein, dass sie Unrecht getan. Da erkannte sie, dass sie sich sehr versündigt hatte durch ihr Misstrauen. Nicht wahr? So würdest du auch nicht beten. Das würde dir auch als Lästerung erscheinen. Aber Hand aufs Herz, hast du nicht schon manchmal so gedacht? Hast du nicht auch vielleicht dich schon manchmal so gegen Menschen ausgesprochen? Ja, was war das? War das nicht ein kränkendes Misstrauen gegen den Herrn? Ja, beim Blick auf die Zukunft ist die Verzagtheit nichts anderes als ein abscheuliches Misstrauen. Und nicht wahr, du musst doch bei vernünftigen Erwägen selbst sagen, dass dieses Misstrauen durch nichts begründet ist. In keiner Weise hat Gott dein Misstrauen verdient. Wenn er uns auch mal Wege führte, die wir nicht gleich verstanden, haben wir nicht hinterdrein noch immer eingesehen, dass es die rechten Wege waren? Und selbst wenn wir diese und jene Führung in der Vergangenheit noch nicht verstanden hätten, dann müssen wir doch sagen, Gott hat uns schon so viele Beweise von seiner Liebe und Fürsorge, von seiner Weisheit und Treue gegeben, dass wir ihm getrost vertrauen wollen, auch wenn wir ihn einmal nicht verstehen. Es ist doch so, wie der Dichter sagt, er hat noch niemals was versehen in seinem Regiment. Nein, was er tut und lässt geschehen, das nimmt ein gutes End. Wenn wir die Geschichte Israels lesen, dann sind wir so sehr geneigt, einen Stein auf Israel zu werfen. Was hat doch Gott für Wunder an seinem Volk getan? Und doch, wenn neue Proben kamen, versagte das Volk immer wieder. Eben haben die Wasserbrunnen in Elim gerauscht und die Palmbäume geweht. Nun kommt das Volk an einen Ort, wo das Wasser bitter ist. Und was geschieht? Gleich wird gemurrt. Warum sind wir nicht in Ägypten geblieben? Warum sollen wir sterben in der Wüste? Ja, wie gut wissen wir, was Israel hätte sagen sollen, wenn hier auch kein Wasser in der Wüste ist? Wir vertrauen dir, Yahweh. Hast du uns so oft geholfen? Du wirst uns auch jetzt helfen. Hast du uns in 7 Nöten errettet, dann wirst du uns auch in der 8. nicht stecken lassen. Nicht wahr? Das wissen wir ganz gut, wie Israel hätte reden müssen. Aber wir selber, wir denken nicht daran, wenn wir nach Mara kommen, wenn uns das Wasser fehlt in der Wüste. Israel schelten wir, aber wir begehen denselben Fehler. Ja, war das Misstrauen des Elia berechtigt? Ja, nicht im geringsten. Wie wunderbar hat sich der Herr noch an ihm verherrlicht. Wie gut, dass Gott dieses törichte Gebet seines verzagten Knechtes nicht erhört hat. Dann hätte es keine glorreiche Himmelfahrt gegeben, wenn er hier gestorben wäre unter dem Wacholder, wenn seine Gebeine hier in der Wüste gebleicht wären. Gott ist mit ihm zum Ziel gekommen, in ganz wunderbarer Weise. Eins freilich kann Gott nach diesem Gebet nicht mehr. Er kann ihn nicht mehr als seinen Propheten so gebrauchen, wie er gewollt hatte. Er muss ihm sagen, geh hin und salbe Elisa zum Propheten an deiner Stadt. Und was bedeutet das? Das heißt, abgesetzt. Wohl hat Elia noch einige Aufträge bekommen und ausgeführt, aber die eigentliche Aufgabe, die Gott ihm zugedacht hatte, bekommt Elisa. Was für ein Kummer für den Propheten. Und das ist die Strafe für die Stunde unter dem Wacholder. Das ist die Antwort Gottes auf das Misstrauensvotum, das ihm Elia hier ausstellt. Oh, lasst uns die Verzagtheit so ansehen, wie Gott sie ansieht. Lasst uns erkennen, wie groß und schwer diese Sünde der Verzagtheit ist, dass wir sie meiden und fliehen wie die Pest. Verzagtheit ist Undankbarkeit. Verzagtheit ist Unglauben. Verzagtheit ist Misstrauen. Und das macht dir einmal ganz klar. Was wird der Herr nun tun? Wird er nicht dem Propheten eine tüchtige Strafpredigt halten? Wird er ihm nicht vorhalten, was er damit getan hat, dass er Gott das Misstrauen ausgesprochen hat? Ja, das wird er tun, aber nicht jetzt, nicht heute. Wenn er das heute täte, dann würde er das zerstoßene Rohr vollends zerbrechen, dann würde er den glimmenden Docht völlig auslöschen. Nein, so macht's der Herr nicht. Anstatt ihm eine Strafpredigt zu halten, wie es verdient hätte, gibt er ihm zu essen. Und das ist's, was der erschöpfte Mann zuerst braucht. Was für ein treuer Gott! Wie freundlich, wie barmherzig der Herr sich seines verzagten Knechts annimmt, um ihm aus der Verzagtheit herauszuhelfen. Er erquickt ihn, er speist und tränkt ihn, dass er wieder zu Kräften kommt. Dann wird er wieder von selber erkennen, wie schwer er sich an Gott versündigt hat. Nicht wahr? Der Gott, der so treulich für den Elia sorgt, der hat sein Misstrauen nicht verdient. Nun, der Gott, der dich bisher so wunderbar geführt und geleitet hat, der nur Liebesgedanken und Friedensabsichten und Herrlichkeitspläne mit dir hat, der hat dein Misstrauen auch nicht verdient. So wie auf Elia die Himmelfahrt wartete, so wartet eine selige, herrliche Himmelfahrt auch auf uns, wenn der Herr kommt, wenn die Toten in Christus auferweckt werden, wenn die lebenden Gläubigen verwandelt und dann miteinander dem Herrn entgegengerückt werden in den Wolken der Luft. Solche Pläne hat Gott mit uns. Dafür verbürgt sich der Herr in seinem Wort, dass er das angefangene Werk in unserer Seele fortführen werde bis auf seinen Tag. Und da wollten wir ihm misstrauen? Das wäre doch schändlich. Nein, nicht misstrauen, sondern vertrauen wollen wir ihm von ganzem Herzen. Vertrauen ehrt ihn und freut ihn. Misstrauen kränkt und betrübt ihn. Was willst du tun? Lass es dir mit großem Ernst sagen, Verzagtheit ist Sünde.